Guten Tag, ich begrüße Sie bei Freak Radio. Mein Name ist Margarete Endl und mein Gast ist heute Frau Silvia Nösterer-Scheiner. Sie ist Integrationslehrerin auf der Schmelz. Die Schmelz für alle Nicht-Wiener und Nicht-Wienerinnen ist ein Gymnasium, das eben auf der Schmelz ist. Das ist eine Anhöhe im 15. Bezirk, bekannt hauptsächlich für Sportstätten, aber auch für ein sehr fortschrittliches Gymnasium. Und an diesem Gymnasium sind Sie seit 18 Jahren tätig. Könnten Sie mir sagen, was die Schmelz auszeichnet, nämlich was die Integrationsklassen auszeichnet? Wie hat das überhaupt begonnen? Wie ist dieser Ruf entstanden?
Schönen Nachmittag allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen und von der Schmelz erzählen zu dürfen. Zu den Integrationsklassen, die heuer 20 Jahre feiern, kann ich sagen, also der Beginn vor 20 Jahren somit, also 1992, war eine sogenannte Bottom-up-Bewegung. Was bedeutet hat, dass eine Volksschulintegrationsklasse damals vom Mondweg, vom 14. Bezirk, beziehungsweise die Eltern und die Kinder gemeinsam wollten zusammenbleiben. Sie wollten nicht getrennt werden in AHS-Unterstufe, in Hauptschule und in Sonderschule, sondern sie wollten, diese 22 Kinder, glaube ich, waren das da was, wollten zusammenbleiben. Eine Mutter von einem Kind mit Behinderung war dann sehr mutig, ist in die Schmelz mit dem kleinen Buben damals hineinspaziert und ist zur Direktorin gegangen und hat gesagt, versprechen Sie mir in die Hand, dass Sie eine Integrationsklasse machen. Die Direktorin war, ich sage jetzt mal, ein bisschen überrollt, ja, hat es aber dann zugesagt und die Klasse war dann auch noch demonstrieren beim Unterrichtsminister Scholten. Die Klasse wurde als Schulversuch etabliert und ist ab dem ersten Tag auf große Widerstände schulintern gestoßen. Die AHS-Lehrerinnen und Lehrer waren völlig überrollt, völlig uninformiert. Es hat es noch nirgendwo in Österreich gegeben. Es wurde zu einem großen Politikum. Plötzlich gab es Lehrer, die die Guten sind, weil sie die Klasse unterstützen. Oder es gab Lehrer, die die Bösen waren, weil sie gesagt haben, na, irgendwie, ich habe nichts gegen Kinder mit Behinderung oder sonst was, aber ich will weder mit dem Zweiten in der Klasse unterrichten, das entspricht nicht meinem Lehrerbild. Oder auch, ich kenne mich zu wenig aus, ich fühle mich überfordert, ich muss einmal was wissen, warum müssen wir das Versuchskaninchen spielen von einer Sozialutopie, von der nichts halt.
War das damals die erste Integrationsklasse in Österreich?
Ja, AHS, die erste AHS-Integrationsklasse in Österreich. Zeitgleich hat in der Steiermark in Bruck an der Mur eine Klasse auch begonnen, die aber nach 4 Jahren wieder aufgehört haben.
Und wie ist das europaweit einzuschätzen oder zu vergleichen mit anderen Ländern? Weil in anderen Ländern war ja das inklusive Schulsystem bereits entweder etabliert oder hat begonnen zu arbeiten. Und in Österreich, wo ist man in Österreich gestanden?
Im Detail weiß ich es nicht von allen Nachbarländern. Ich weiß, dass in Deutschland, wo ich konkret mit Menschen immer wieder in Kontakt bin, dass die sehr diese inklusive Idee im schulischen Bereich umsetzen wollen, dass aber immer überall, wo es ein Gymnasium gibt, das Parallelsystem, das ausgespart wird. Also das Gymnasium ist, glaube ich, auch sagen zu können, jetzt in den Ländern rund um Österreich immer noch eine Ausnahmesituation, die sich nicht wirklich um die Integration von Kindern mit Behinderung reißt. Und da muss ich jetzt aber schon dazu sagen, dass jetzt nicht Kinder mit Sinnesbehinderungen gemeint sind. Die waren immer im Gymnasium. Ja? Ein Kind, das nicht so gut sieht oder ein bisschen schlechter hört oder auf einen Rollstuhl in manchen Bereichen angewiesen ist. Um das ist es nie gegangen, weil diese Kinder ja den AHS-Lehrplan befolgen können. Es geht jetzt wirklich, wenn es um Integrationsklasse geht, um Kinder, die den Lehrplan der Schwerstbehindertenschule oder nach dem Lehrplan der allgemeinen Sonderschule beurteilt werden müssen.
Schwerstbehindert heißt, dass diese Kinder dem AHS-Unterrichtsstoff nicht folgen oder einen anderen Plan verfolgen.
Nein, das ist eigentlich nur eine Zuordnung einmal des Lehrplans und es betrifft noch weiter die Beurteilung, aber nicht das Folgen vom Stoff. Also es geht darum, wir arbeiten binnendifferenziert und individualisiert in der Klasse. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn an einem Familientisch Vater, Mutter, Klischeefamilie und 3 Kinder, ein 16-jähriges, ein 10-jähriges und ein 4-jähriges Kind sitzen und irgendeines der Kinder fragt, wie funktioniert denn der Fernseher? Dann kann man das erklären. Jeder kann das. Das kann wahrscheinlich der 16-Jährige dem 4-Jährigen erklären. Es kann der 10-Jährige in seiner Art auffassen und erklärt. Und es kann Mutter oder Vater unausgebildet einfach erklären, wie ein Fernseher funktioniert, weil sie ihr Kind mit 16, mit 10 oder mit 4 vor sich haben. Genauso funktioniert es in der Integrationsklasse. Wir arbeiten am gleichen Thema, differenzieren aber die Inhalte nach den unterschiedlichen Lern-, Leistungs-, Temponiveaus in jedem Gegenstand. Das ist eigentlich mein Job, dass ich mich abspreche mit den jeweiligen Kollegen und Kolleginnen, was sie vorhaben, themenmäßig. Und mein Job ist es dann zu schauen, welche Kernbereiche, welche Bereiche hole ich auf welche Art und Weise für die Kinder mit Behinderung heraus, bereite das auf. In der Stunde sind dann der Kollege, Kollegin, der AHS und ich als gleichwertiger Ansprechpartner für alle Kinder der Klasse da vorhanden. Alle Kinder natürlich in ihrem Lernen und Fortschritt betreuen.
Sie sind damals eine junge Lehrerin gewesen, haben wahrscheinlich gerade die Ausbildung beendet. Ja. Warum sind Sie dann in diese Integrationsklasse gegangen?
Ich war mein erstes Dienst am Sonderpädagogischen Zentrum, habe mit 6-jährigen Kindern gearbeitet, in einer kleinen Gruppe, 4 bis 6 Kinder waren das, mit schwerstbehinderten Lehrplan, und ich habe einfach gemerkt, diese Kleinen, das ist nicht meins. Das kann ich nicht so gut. Auf der anderen Seite habe ich mir einen gewissen pubertären Hang im Herzen bewahrt. Das heißt, ich verstehe einfach Kinder in dieser Phase recht gut. Ja. Das ist Trotzige und Revolutionäre ist mir einfach näher als ja dieses Kleine, noch sehr Betreuungsbedürftige. Nachdem meine Vorgängerin nach einem Jahr schwanger geworden ist, hat meine Direktorin dann gemeint, das ist deine Chance und jetzt gehst du dorthin und reißt den Laden herum, war auch ein bisschen der Hintergrund, weil einfach wirklich ganz viele Probleme in dieser ersten Klasse bestanden haben.
Sie haben gesagt, es hat Probleme zwischen den Lehrern und Lehrerinnen gegeben. Wie war das ganz konkret? Einige haben sich geweigert, in die Klasse zu gehen?
Genau, also die Klasse wurde dann so eröffnet, dass es eine Liste gab, wo für jeden Unterrichtsgegenstand 2 Lehrer oder Lehrerinnen draufstehen mussten. Also für Mathematik, für Deutsch, Englisch und so, jeweils 2. Einer, der es macht und einer, der, falls der andere aus irgendeinem Grund ausfällt, einspringen würde. Es gab auch eine konträre Liste, eine sogenannte Schwarzliste, die aufgelegen ist, wo Lehrer und Lehrerinnen sich draufgeschrieben haben, die weder in der Klasse supplieren wollten, noch im Gang, wo die Integrationsklasse ist, Gangaufsicht halten. Ja, das war aber wie gesagt vor 20 Jahren und jetzt ist die Dynamik Gott sei Dank eine völlig andere.
Weil diese Kollegen von Ihnen etwas dazugelernt haben oder weil eine neue Generation gekommen ist?
Nein, neue Generation hat es im Lehrerbereich ja nicht gegeben. Das ist jetzt gerade, dass der Generationenumbruch ist. Und damals war ich wirklich sehr, sehr jung und die nächsten Jungen waren eigentlich schon älter. Es heißt, die Leute haben einfach wirklich, die Kollegen und Kolleginnen haben einfach wirklich was dazugelernt. Ja? Und vor allen Dingen haben sie sich entspannt. Ja? Sie haben gesehen, es wird nicht heimlich jetzt die Gesamtschule durch die Hintertür eingeführt. Das war ein großes Politikum. Oder sie haben gesehen, dass die Kinder mit Behinderung keine Bedrohung darstellen. Sie haben auch gesehen, dass die Sonderpädagogin kein Alien ist, sondern dass man mit der normal reden kann, dass die auch vernünftige Ansichten hat, was Unterricht betrifft. Dass jetzt nicht jede Unterrichtsstunde nur mehr offen, wo alle Kinder am Boden liegen und malen oder im Garten die Bäume fühlen, sondern dass das einfach passt, dass das hinhaut, dass die Kinder, die nach 4 Jahren mit AHS-Lehrplan aus einer Integrationsklasse gehen, durchaus sehr gut in der Oberstufe realisieren, bis hin zu ausgezeichneten Matura-Ergebnissen, das kann man Durchgang für Durchgang nachvollziehen, dass die Kinder, die offensichtlich in den ersten 4 Jahren oder Jugendlichen eigentlich in den ersten 4 Jahren ihrer AHS-Laufbahn eine doch sehr intensive menschliche Bezugsperson oder Betreuung genossen haben, sehr viel Sicherheit mitbringen und auch Lernsicherheit in der Oberstufe und dann sehr gut maturieren.
Wie haben die Kinder reagiert? Also die Kinder in der ersten Klasse, die wollten ja zusammenbleiben. Genau. Aber was ist mit den neuen Klassen?
Es ist so, dass inzwischen ist in den Volksschulen, gibt es ja sehr viele Integrationsklassen. Also es gibt wenig Kinder, die aus der Volksschule kommen und noch nie Kontakt gehabt haben mit Kindern mit Behinderung. Beziehungsweise ist es schon auch so, dass es ein gewisses soziales Umfeld im Elternhaus ist. Wir haben sehr viele Kinder, die aus reformpädagogischen Volksschulmodellen kommen, deren Eltern dann eigentlich zwar eine AHS suchen, aber im Rahmen der AHS ein eher offeneres, liberaleres, menschlicheres System. Und das finden sie halt in der Integrationsklasse eher als in anderen Bereichen.
Was ist jetzt der große Unterschied zwischen vor 20 Jahren und jetzt? Mhm. Stimmungsmäßig oder auch in der Organisation von Integrationsklassen?
Stimmungsmäßig ist ein Riesenunterschied der, dass es ist Gott sei Dank immer 20 Jahre die Freiwilligkeit der AHS-Lehrer und Lehrerinnen gewahrt geblieben. Großen Unterschied zur Hauptschule, wo Hauptschullehrer in Integrationsklassen unterrichten müssen und es dadurch oft nicht so gut funktioniert. Es waren immer alle Kollegen, die bei mir in der Klasse unterrichtet haben, freiwillig hier und somit auch gerne hier und sie waren lernbereit, sie waren offen für Kompetenztransfer. Es war dann relativ schnell, dass das der Unterricht, der gemeinsame Unterricht auch Spaß machen darf, dass man das auch kommunizieren kann, dass es Spaß macht. Es hat auch ganz pragmatische Gründe gegeben, seitens der AHS-Lehrerinnen und Lehrer in die Integrationsklasse gehen zu unterrichten. Wenn man sich überlegt, ob man jetzt 18 Hefte verbessern muss oder 25, dann ist das einfach eine gewisse Zeitersparnis auch des Korrigierens. Und man sagt, ja, warum nehme ich mir halt die Integrationsklasse? Schaue ich mir das einmal an. Und aus diesem, ich schaue mir das einmal an, sind auch anfängliche Gegner und Gegnerinnen zu großen Befürwortern geworden. Es hat sich auch die Integrationsklasse an Status im Haus erarbeitet, indem wir uns nicht separieren. Das bedeutet, die Integrationsklasse fährt in der zweiten mit allen anderen zweiten auf Skikurs mit. Sie fährt in der dritten mit allen anderen dritten auf Skikurs mit. Egal jetzt, immer alle. Das ist, möchte ich betonen, es ist immer alle. Es gibt nicht den Grund, dass ein Kind im Elektrorollstuhl nicht am Skikurs teilnehmen könnte. Es geht immer alle gemeinsam, auch bei Handballturnieren spielt die Integrationsklasse mit. Dadurch ist sie präsenter im Haus. Die Kinder und Jugendlichen bis zur 8. Klasse kennen die Kinder mit Behinderung. Die Kollegen, Kolleginnen kennen die Kinder mit Behinderung. Dadurch ist es kein so ein besonderes System mehr. Organisatorisch hat sich verändert, dass wir am Anfang, sehr witziges Detail am Rande, immer die 1E oder 1F waren, also die letzte Klasse. Jetzt sind wir die 1C, also wir sind mittendrin.
Was macht ein Kind im Elektrorollstuhl auf dem Skikurs?
Fahrt mit einem Bob, mit einem Plastikbob, mit Zugpferden, die immer wieder, es gibt immer wieder ein Kind, das irgendwie an einem Tag zum Beispiel nicht fahren kann, weil es halt irgendwie, weiß nicht, was Hand verstaucht oder müde oder was auch immer. Ja, und dann gibt es dann Zugpferde, weil ich alleine hätte den Bob mit dem Mädel nicht ständig überall hin. Nutzt wirklich die Liftkarte aus im Sinne von alle Gondeln, alle Sessellifte. Wir waren auf jeder Hütte, wo wir uns also immer zum Mittag treffen. Und de facto ist ein Skikurs am Vormittag 2 Stunden Skifahren, am Nachmittag, wenn überhaupt nur mal 2 Stunden Skifahren. Das heißt, von 24 Stunden am Tag sind 4 Stunden Sport. Der Rest ist soziales Miteinander. Und das muss einfach, finde ich, gewährleistet sein. Und darum war immer jedes Kind mit, weil das ist die Gaudi am Zimmer, ist das Lustige am Skikurs und dieses Geistern in der Nacht. Und ja, die Burschen besuchen die Mädchen umgekehrt, die Lehrer merken es nicht. Genau das und das geht am Skikurs. Und das ist mit dem E-Rolli genauso leise dabei gewesen wie alle anderen.
Was lernen die nicht behinderten Kinder eigentlich von ihren Schulkolleginnen?
Unterschiedliches. Manche sehr viel, manche weniger, wie es halt ist. Also wir spannen jetzt, wir machen keine Tutorensysteme. Es muss nicht einer sich verantwortlich fühlen oder zuständig sein. Das ergibt sich Gott sei Dank, wenn man möglichst normal und authentisch mit den Kindern lebt in der Klasse von alleine. Dadurch lernen sie, dass es normal ist, irgendwie eine Macke zu haben. Das haben sie selber auch. Ja. Sie stehen vielleicht ein bisschen selbstbewusster hinter eigenen Macken. Ja. Ob das jetzt der Ordnungsfimmel ist, der vielleicht das Lehren eh positiv dann auffällt, oder ob es das Gefühl ist, es wird sehr viel thematisiert in der Klasse, welche Besonderheiten jeder von uns hat, auch wir Lehrer und Lehrerinnen, ja, was das Spezielle ist, was das Besondere ist. Wir geben auch den Kindern zum Jahresende, allen Kindern der Klasse, einen Zettel, wo unsere Namen draufstehen, wo jeder Lehrer, jede Lehrerin dem Kind mit einem Satz völlig leistungsunabhängig, fachunabhängig rückmeldet, wie es das Kind in einem Jahr erlebt hat. Also nicht nur den Kindern mit Behinderung, sondern allen Kindern. So haben die Eltern und das Kind am Jahresende einfach einen Überblick, wie sie sich präsentierend haben in diesem Jahr in Lebensumfeld Schule. Und da sieht man dann schon, dass es einfach Kinder gibt, die, es gibt ja Kinder, die sich verstecken hinterm Helfen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich damit meine, aber es gibt Kinder, die immer sagen, na, ich gehe mit dem Mädchen mit dem Rollstuhl ganz hinten und pass auf sie und nur weil sie selber nicht schneller gehen wollen, ja. Also es gibt immer wieder diese versteckten Helferinnen, meistens Mädchen. Das versuchen wir zu erwischen. Wir schauen, dass jedes Kind aus seinem Potenzial das meiste und beste herausholt. Ja? Und es kann jedes Kind einmal helfen oder unterstützen. Auf der anderen Seite sind auch die Kinder mit Behinderung oft recht froh, wenn sie einer nicht ständig wer hilft und sie unterstützt, sondern dass sie einfach tun können, was sie können und aus. Ja? Und wenn es auch gut, wenn sie lernen, um Hilfe zu fragen, wenn sie es brauchen.
Sie haben gesagt, dass die Integrationsklassen auf der Schmelz total begehrt sind, dass es viel mehr Wünsche gibt, in eine Integrationsklasse aufgenommen zu werden. Warum kann man nicht 3 Klassen machen statt einer?
Ja, stimmt. Das ist ein hoher Run, speziell von Eltern von Kindern mit AHS-Lehrplan auf diese Integrationsklassen. Wir haben 3 bis 4 Mal so viele Anmeldungen oder Begehrlichkeiten, wie wir leider erfüllen können, da wir nur 18 Kinder pro Klasse und das nur alle 4 Jahre nehmen können. Es gibt verschiedene Argumente, die meistens sind organisatorisch und nicht ideologisch. Also organisatorisch ist das, dass es in Wien 96 Gymnasien gibt und 3 bis 4 Gymnasien haben 1 oder 2 Integrationsklassen. Wenn dann eine AHS-Direktorin sagt von der Schmelz, na, dann sollen doch bitte einmal die anderen 92 auch eine I-Klasse machen, dann schauen wir weiter, dann machen wir eine 2. Es will sich kein Gymnasium als Integrationsgymnasium irgendwie aus dem Fenster lehnen. Es wird zum Teil die Integrationsklasse schon noch immer ein bisschen als das soziale Aushängeschild verwendet. Es stimmt einfach wirklich, dass es deutlich mehr Klassen vertragen würde. Vielleicht nicht in einem Jahr 3, aber ich finde es eine hohe Ungerechtigkeit, dass Eltern oder Kinder, Jugendliche das Glück haben müssen, gerade alle 4 Jahre dran zu kommen. Ich habe dann schon ganz verrückte Dinge erlebt von Eltern, die unbedingt wollten, dass ihr Kind in die Integrationsklasse kommt, die gesagt haben, sie lassen ihr wirklich sehr hochbegabtes Kind 1 Jahr länger in der Volksschule, damit es dann im Jahr drauf, aber nur wenn wir sie fix nehmen. Ja? Und das sind Ausblühungen, die darf es nicht geben. Ja?
Warum weigern sich die anderen Gymnasien, Integrationsklassen zu machen, wenn man dadurch ein soziales Aushängeschild wird?
Sie weigern sich, glaube ich, nicht einmal. Es ist ganz wenig bekannt. Ich glaube, dass es vielen AHS-Direktoren noch sehr gut in Erinnerung, wie mühsam das auf der Schmelz vor 20 Jahren war. Und ich glaube, nachdem man dann 16 Jahre jetzt nichts mehr gehört hat, weil es ja gut läuft, ja, dass einfach die Erinnerung dieses, wie schwierig es damals war, überwiegt. Es ist eine gewisse Angst. Dann sowieso diese Angst vor etwas Neuem, dass deswegen einfach viele AHS-Direktoren sind nicht wahnsinnig reißen drum. Und dann irgendwo müsst ihr anfangen. Wahrscheinlich bräuchte es wieder Eltern, die hingehen und sagen, ich hätte hier ein Kind und bitteschön machen es. Ja? Es wird nicht ein Direktor, Direktorin von einem sonderpädagogischen Zentrum hinübermarschieren in ein Gymnasium und sagen, ich hätte 4 Kinder, macht es mir nächstes Jahr Integrationsklasse. Auf der anderen Seite ist es aber auch unwahrscheinlich, dass AHS-Direktor und Direktorin sagt, da drüben wäre ein SBZ, ich würde eine Integrationsklasse machen, aber ich habe keine Kinder mit Behinderung, damit ich es bespiele. Die Eltern, die vielleicht die Idee hätten, sind einfach zum Teil zu wenig informiert. Es ist generell die Möglichkeit, dass es auch Integrationsklassen am Gymnasium gibt, viel zu wenig verbreitet. Wir haben sehr viel versucht, medial da irgendwie in Gang zu setzen. Trotzdem ist es einfach nicht ins Bewusstsein der Menschen. Es werden vom Sonderpädagogischen Zentrum die Kinder sehr schnell in die Hauptschule integriert. Da gibt es jedes Jahr eine Klasse, das ist fast jede Klasse, ist schon Integrationsklasse. Sehr viele Kinder mit Lernbehindertenlehrplan. Und für mich ein absolutes Mysterium ist das, was die Zahlen aussagen, was die Kinder mit Schwerstbehindertenlehrplan betrifft. Und zwar sind in der Volksschule noch ein relativ hoher Prozentsatz der Kinder mit Schwerstbehindertenlehrplan integriert. Ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber sie sind bei irgendwas 40%, 50%. Und dann gibt es einen großen Bruch und in der Sekundarstufe, also in der Hauptschule Unterstufe oder AHS-Unterstufe, sind es dann 3 bis 4% der Kinder mit Schwerstbehindertenlehrplan. Irgendwo muss dann den Eltern empfohlen werden, dass die Kinder in der Spaten-Sonderschule besser aufkommen sind oder betreut werden. Das muss irgendwo passieren. Wo, weiß ich es nicht. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung nur dagegen sprechen, weil ich an ihren hohen Prozentsatz, ich glaube, fast, ich decke diese 3% fast alleine ab, Kinder mit Schwerstbehindertenlehrplan in der Unterstufenintegration immer gehabt habe.
Ihre Kollegin oder frühere Kollegin, die Frau Petra Flieger, die jetzige Sozialwissenschaftlerin, die viele Forschungen zu dem Bereich macht, sagt, dass die Macht der Sonderschulen oder sonderpädagogischen Zentren zu groß ist. Und auch die sogenannte Wahlfreiheit der Eltern ein Problem ist, weil die Eltern dann so beraten werden, dass sie das Kind in das sonderpädagogische Zentrum geben. Sehen Sie das auch so?
Ich sehe es, ich will jetzt den sonderpädagogischen Zentrendirektoren, Direktorinnen nicht was unterstellen, aber die müssen natürlich ihr Haus bespielen. Ja? Ich habe noch nicht erlebt, dass ganz vehement Eltern geraten worden wäre, doch zu gehen und auf den Monitoring-Ausschuss zum Beispiel sich zu berufen oder auf die Menschenrechtskonvention und zu sagen, es ist mein Recht und bitte, sondern es wird schon vermittelt, wenn Sie Ihr Kind gut betreut haben wollen und so weiter und so fort, dann schauen Sie sich Rahmenbedingungen an. Man kann ja auch von außen sagen, schmelzt, so großes Haus, 1000 Kinder, mein Gott, Ihr armes Job, weil stellen Sie sich nicht das vor. Na, wer wird denn da schauen? Weiß nicht, ob es im Fahrtendienst funktioniert und so weiter. Ja? Ich will es jetzt niemandem konkret unterstellen, weil ich es auch nicht erlebt habe. Aber die Zahlen sprechen ja recht deutliche Sprache, dass es irgendwie so passieren muss.
Also die Macht dieser sonderpädagogischen Zentren ist zu groß?
Traue ich mich nicht sagen, weil ich dort angestellt bin.
Wieso sind Sie dort angestellt? Wieso sind Sie nicht auf der Schmelz angestellt?
Das ist natürlich... Ja, es ist eine Zuordnung, die in Österreich getroffen wird nach der Ausbildung. Und die Ausbildung habe ich als Landesschullehrerin gemacht. Also ich bin als Landesschullehrerin angestellt. AHS-Lehrer werden als Bundeslehrer angestellt. Die AHS ist eine Bundesschule. Ich gehöre zu einer Landesschule, somit gehänge ich am Sonderpädagogischen Zentrum. Auch wenn ich seit 18 Dienstjahren jeden Tag in die AHS gehe, verdiene ich deutlich weniger als Landeslehrerin, als AHS-Kollegen, was zum Beispiel auch nicht alle meine Kollegen aus der Sonderpädagogischen Zentrum wissen, die glauben auch, ich habe jetzt vielleicht ein AHS-Lehrergehalt, aber so ist es nicht. Und es ist diese Duplizität der Einstellung des Systems, Landeslehrer, Bundeslehrer und auch dann wirklich dieses große Problem, dass ich nach 18 Jahren an meinem Dienstort schulfremd bin.
Das Schulfremde ist eine Sache, aber Sie müssen ja wirklich empört sein, wenn Sie in der Klasse unterrichten und Ihre Kollegin verdient um einiges mehr als Sie.
Mhm. Ja, Empörung hilft man da nicht weiter. Ja. Es ist über die Jahre eine gewisse Frustration, wenn man bedenkt, dass wir wirklich im Team arbeiten. Das heißt, gemeinsam verantwortlich, zuständig für alle Kinder, Jugendlichen der Klasse, gemeinsam in der Vorbereitung, in der Projektanleitung. Wir arbeiten de facto in diesen Stunden als gleichwertiges Team. Da immer für diese Arbeit, ja, weniger bezahlt zu bekommen als die Kollegen oder Kolleginnen, ist keine wahnsinnig hohe Wertschätzung, die es mir auch nicht leicht macht, anderen Menschen, die überlegen, in diese berufliche Richtung zu gehen, das so wahnsinnig ans Herz zu legen. Ich kann sagen, dass es eine unglaublich schöne Arbeit ist, über weite Strecken sehr, sehr beglückend, aber gut zahlt ist es nicht. Punkt.
Können Sie sagen, wie viel Sie weniger verdienen mit 18, 19 Dienstjahren als Ihre Kollegin?
Kann ich nicht wirklich sagen, aber es ist wahrscheinlich, man kann es im Internet wahrscheinlich googeln. Da sind die Listen drinnen, ich weiß es nicht. Es wäre dann doch zu zermürbend, wenn ich mir das anschaue.
Okay. Sie haben irgendwann einmal einen Master of Education in England gemacht.
Ja, genau.
Warum in England?
Mir hat dieses Ausbildungssystem sehr gefallen, weil der Schwerpunkt der gesamten Masterlehrgangs auf Feldstudien bzw. Forschungstätigkeit gelegen ist. Was bedeutet hat, dass man mit einer Hypothese und einer Überprüfungsgeschichte in ein Semester gegangen ist und dann einmal semesterlang geforscht hat über Bereiche, die mir wirklich weiter was gebracht haben. Meine Abschlussarbeit 2003 habe ich die komplette AHS-Integration in Wien evaluiert. Das bedeutet, an allen Schulen, wo jemals AHS-Integrationsklassen stattgefunden haben, habe ich alle Lehrer des Hauses, nicht nur die Involvierten, sondern alle Lehrer befragt. Und aus dieser Studie heraus kann man dann schon ablesen oder ableiten, gewisse Rückschlüsse, warum es gut läuft, was man besser machen könnte und so weiter.
Haben Sie auch das System in England studiert?
Also nein. Sozusagen,
okay.
Nein.
Wie heißt die Universität?
Derby, in Derby. Ja.
Die ist bekannt dafür oder sind sämtliche?
Nein, es war ein Masterlehrgang, der administriert worden ist, auch über die Pädagogische Hochschule Wien. Das heißt, es war einfach zum Teil verortet mit Seminaren und Geschichten in Wien und das war von dem her sehr angenehm zum Organisieren.
Wir haben vorher über Ihre frühere Kollegin, Frau Flieger, gesprochen. Sie hat mir in einem Interview einmal erzählt von einem besonderen Kind, das ihr erstens sehr ans Herz gewachsen ist und von dem sie gesagt hat, das war ihre eigene Lehrmeisterin. Sie haben dieses Kind dann später unterrichtet. Was war so besonders an diesem Kind?
Das war sicher ein ganz, ganz besonders liebes Kind und darum war sie im positiven Sinn auch für mich Lehrmeisterin, wobei ich das nicht so eingrenzen kann, weil für mich wirklich jedes Kind, ob mit oder ohne Behinderung, einfach viel bringt, mitbringt in die Klasse und man an jedem Kind, auf das man sich einlässt, an dem wächst man. Ja? Und da wird man einfach ein Stück weit auch für sich selber oder um sich selber schlauer irgendwo. Dieses eine besondere Kind damals hat diese Gabe gehabt, unglaublich empathisch agieren zu können. Und in Situationen, wo wir alle uns irgendwie die Schultern hochgezogen haben und nach hinten irgendwie, da war mal ein ganz furchtbar grantiger Buschauffeur, der uns zu irgendeinem, weiß nicht mehr, ob das ein Lehrausgang, irgendwo hinfahren hätte sollen. Und der war nur krantig und herum und das Mädchen geht halt hin und wirklich ganz nah, wo man denkt, oh mein Gott, der frisst sie. Und sie sagt, warum bist denn du so stinkig? Und er hat ihr dann seine ganzen Scheidungsgeschichten und alles Mögliche erzählt und war dann den Rest des Tages beglückt und gut drauf, weil er offensichtlich wer genau an dem Punkt erwischt hat, wo es notwendig war. Und das war sicher die ganz große Gabe von diesem besonderen Kind. Ich habe aber einfach verschiedenste Kinder, ich habe wirklich unglaublich berührende Erlebnisse auch von AHS-Kindern gehabt, die aus anderen Schulen gekommen sind, weil sie es dort nicht mehr ausgehalten haben und dann nach 3-4 Wochen zu mir gekommen sind und gesagt, Silvia, wann sind denn die Lehrer wieder normal? Und ich habe gesagt, warum? Was ist denn normal? Und ich habe gesagt, naja, die sind so nett, die tun doch so. Ja? Und das war für mich unglaublich berührend, weil ich mir gedacht habe, oder dass ein Kind einmal zu mir gesagt hat, du sagst wirklich, wenn du was falsch gemacht hast, darf das deine Chefin wissen? Ja? Du bist doch Lehrerin. Und das sind einfach für mich genauso Dinge, wo man denkt, für das ganze System. Ja? Das ist mir wichtig in meinem Job, dass man einfach wirklich sagt, ja, man lebt gemeinsam miteinander, 22 Jüngere, 11 mindestens, 12 Ältere, ja, bis ganz Alte. Und ja, wir leben gemeinsam und entwickeln uns gemeinsam und reflektieren und reden und ja.
Liebe Frau Nösterer, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich bedanke mich.
Bedanke mich auch.
Ich bedanke mich auch beim Techniker Gerald Palli. Das war Freak Radio.